Herzlich willkommen zu einer Doppel-Psychcast-Folge mit mir, Jan, vom Psychcast mit Jan.
Ja, und mit mir, Alex, vom Psychcast Psychosomatik-Podcast.
Genau, denn die beiden Kanäle haben ja zwei etwas unterschiedliche Wege gegangen. Meiner ist mehr so in der Psychiatrie- und Psychopharmakologie-Seite geblieben. Du spezialisierst dich etwas mehr auf die Psychosomatik. Und das ist nicht ganz zufällig gekommen. Es entspricht auch ein bisschen dem, wie sich unsere Lebenswege verändert haben. Was gibt's denn Neues bei dir, Alex?
Ja, ich habe seit anderthalb Jahren eine eigene Praxis. Ich bin niedergelassen und freue mich total, heute mit dir, Jan, und mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mal zu besprechen, wie das alles so gelaufen ist, ja, und was ich euch davon berichten kann.
Ich weiß das natürlich schon die ganze Zeit und du hast es ja auch vereinzelt immer mal wieder gesagt und deswegen, das hat auch viel Zeit in Anspruch genommen, das alles auszutüfteln, wie man das am besten macht, sodass das auch erfolgreich ist. Und du hast auch einen Videokurs dazu gemacht zur erfolgreichen Niederlassung, über den wollen wir gleich auch ein bisschen sprechen. Aber jetzt wollen wir halt erstmal hauptsächlich darüber sprechen, wie es lief mit der Niederlassung. Das heißt, wir nehmen uns jetzt Zeit und du erzählst ein bisschen, wie diese Reise so lief. Du hast es auch nicht allein gemacht, sondern mit einer Kollegin zusammen, welche Hindernisse sich so gestellt haben, was gut funktioniert, wie es so läuft. Also wir wollen eigentlich mal zuhören. Erzähl mal, wann die Idee anfing und wie das alles losging, Alex.
Mhm. Ja, die Idee kam eigentlich im Winter 24. Ich war ganz normal als Chefarzt am Arbeiten und lief auch alles wunderbar. Ich habe dann gehört, dass es in Berlin neue Niederlassungsmöglichkeiten gibt. Und damit nehme ich jetzt vielleicht auch gleich so ein bisschen eigentlich ein interessantes Thema vorweg. Man hört ja oft, wie kompliziert es ist, eine Praxis zu übernehmen. Man muss sich einigen mit dem Inhaber der Praxis, der die betreibt. Es sind dann Fragen zu klären, wie Zeitpunkt, Kaufpreis, wird man noch eine Weile zusammen dort arbeiten, wie werden die Patienten übergeben. Und das sind ja häufig recht langwierige und komplizierte Prozesse. Und ich hatte schon so im Sinn, dass ich mich irgendwann niederlassen würde und irgendwann auch diesen Prozess dann durchlaufen würde, dass ich auch einen Kassensitz also irgendwann nehme und eine Versorgungspraxis für psychosomatische Medizin machen möchte, mit eben sehr breiten, auch teils multimodalen Angebot sozusagen, also nicht eine reine Psychotherapiepraxis, sondern auch eben viel Sprechstunde und mehrdimensionale Behandlung zusammen mit den somatischen Fachärzten und so weiter. Aber im Winter 24 gab es eben die Möglichkeit in Berlin, sich auf ganz neue Niederlassungen zu bewerben. Die gibt es immer mal wieder. Das sind sogenannte Quotensitze und das ist gleich ein relativ wichtiger Tipp. Wenn man also Zeit hat und Interesse hat an einer Niederlassung, kann man in seinem Bundesland bei seiner KV immer mal wieder danach gucken. Die werden immer dann sozusagen eingestellt und zur Bewerbung freigeschaltet, wenn der Landesausschuss des Landes einen Mangel festgestellt hat, weil eine Quote nicht eingehalten ist. Ich mache mal ein Beispiel, so war das jetzt in meinem Fall. Von den Psychotherapeuten in Berlin mussten mal 40%, aktuell sind es 25%, müssen ärztliche Psychotherapeuten sein. Das ist so eine festgelegte Quote, um die Versorgung ausgewogen zu halten, so von den Schwerpunkten her. Und von den 25% ärztliche Psychotherapeuten müssen 50% Fachärzte für psychosomatische Medizin und Psychotherapie sein. Und durch Sitzweitergabe und so verschiebt sich über Jahre diese Quote manchmal, ne, weil man nicht immer Fachgruppen gleich den Sitz weitergibt. Und irgendwann beschließt dann der Landesausschuss, dass diese Quote praktisch überhaupt nicht mehr eingehalten ist. Und dann gibt es Ausschreibungen für ganz neue Sitze. So, und als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, das ist spannend, weil das ja auch genau mein Anliegen ist praktisch, eine psychosomatische Versorgung eben in die Landschaft einzubringen. Und dann habe ich mich drauf beworben und dann hat es geklappt. Und das war für mich einfach jetzt die Gelegenheit, mich in eigener Praxis niederzulassen.
Das ist ja super spannend, weil dann fällt der Kaufpreis weg und das ganze Drama um das Kaufen, dann kriegt man den einfach so zugewiesen. Das ist ja super. Und ich weiß, dass es das auch in der Psychiatrie bei bestimmten Versorgungsengpässen gibt. Ja. Also wenn zum Beispiel ein Stadtteil unterversorgt ist, dann kann man sich da einfach so neu zulassen lassen. Und mit Spezialversorgung, wie zum Beispiel Psychoonkologie oder so, kann man es auch erreichen, wenn man Glück hat. Also das ist natürlich schon mal super interessant. Und du meinst, ein bisschen Wartezeit kann helfen, aber du hattest dieses Glück. Das ist ja schon mal gut. Ja.
Genau, ich habe immer mal wieder danach geguckt und dann hat es gepasst. Also wenn man nicht sagt, ich will mich jetzt unbedingt in diesem Jahr niederlassen, dann ist das eine gute Möglichkeit. Wobei, genau, zum Thema Kaufpreis, es ist dann tatsächlich so, der Kaufpreis ist ja eigentlich für die Übernahme der Praxis des Vorgängers. Mhm. Dieser Kassensitz, der wird nie bezahlt, den darf man gar nicht vergüten. Aber es ist natürlich schon so, dass du den indirekt mitbezahlst, also diese Abrechnungsgenehmigung indirekt mitbezahlst, einfach dadurch, was der Vorgänger verlangt für seine Praxis. Und das ist manchmal gar nicht viel. Auf der anderen Seite will ich noch ein bisschen erzählen, dass das schon attraktiv ist, aber es ist auch ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil man gibt dann das ganze Geld, was man nicht für den Kaufpreis ausgegeben hat, schon aus, um eine Infrastruktur herzustellen, die man braucht. Und die war umfangreicher als das, was wir vorher so dachten. Also mit LAN-Netzwerk, dass man eben gar nicht übers WLAN arbeitet, mit dem Server, Firewall und diese ganzen Geschichten. Aber auch die finanzielle Infrastruktur, weil du sozusagen, wenn du die Praxis neu anfängst, Verzögerungen hast, erstmal über ein halbes Jahr, bis die KV zum ersten Mal Geld ausschüttet, weil das so verzögert ausgezahlt wird. Du übernimmst also, einfach gesagt, auch keine Geldströme vom Vorgänger und hast ja auch noch kein Raster aus Patiententerminen. Das heißt, du fängst wirklich von neu an, was total spannend ist und was auch Spaß macht, ne? Weil das ganze Ding hast du dir irgendwie so gestaltet, wie du das haben willst. Das war ja auch unsere Idee, einen Videokurs darüber zu machen, wie baue ich es auch auf, wie habe ich die Möglichkeit, das von Grund an aufzubauen, ne? Und was habe ich zu bedenken bezüglich der Orga und der Infrastruktur. Aber du gibst ja das Geld sozusagen eigentlich aus für diese ganze Gründungsphase, was du sonst für die Übernahme bezahlt hättest.
Und zum Kaufpreis gibt es ja auch viele Mythen. Also hin und wieder sieht man im Ärzteblatt so den durchschnittlichen Kaufpreis je nach Fachrichtung. Und dann sind die radiologischen Praxen immer ganz oben mit irgendwelchen Millionenbeträgen, weil da aber auch noch ein paar MRTs drin stehen. Mhm. Und die Psychopraxen sind weiter unten, meistens ziemlich weit unten. Aber der Preis hat sich in den letzten Jahren auch verändert. Also so einen halben Psychiatriesitz kriegt man manchmal für erstaunlich wenig Geld inzwischen, weil nicht mehr so viele Leute Sitze kaufen. Also früher war es ja so, der Internist hat sich gesagt, die Hälfte meiner Altersvorsorge ist, dass ich dann mal meinen Sitz verkaufe. Das war eine Zeit lang auch so, aber inzwischen gibt es viele Hausarztpraxen, die gar keinen Nachfolger finden. Und auch in den Facharztpraxen kann es das Problem geben. Es ist also dann sehr abhängig davon, in welcher Region man jetzt gerade verkauft, wie teuer das ist, ne? Wie findet man denn raus, was jetzt ein Marktpreis wäre, wenn einer jetzt eine Praxis übernehmen würde und jetzt nicht das Glück hätte, wie du, einen neuen Sitz zu kriegen? Wie kriegt man eine vernünftige Einschätzung des Kaufpreises hin?
Also die meisten machen diesen ganzen Prozess anwaltlich begleitet. Da gibt es Fachanwälte für KV-Recht, Niederlassungsrecht und so etwas, die dann diese Einschätzung machen. Und die ja auch als sozusagen, also eigentlich für die Kollegen, die in Rente gehen, helfen bei der Abgabe. Für die neuen Kollegen, die den übernehmen wollen, ist es dann schon schwieriger, weil die dann oft irgendwie Vorstellungen haben, was sie dafür haben wollen, was nicht unbedingt im Verhältnis steht. Also im Zweifel handeln das dann zwei Anwälte irgendwie miteinander aus. Das ist wirklich, also ist es, glaube ich, auch eine Kostenfalle und auch irgendwie so ein nerviger Prozess. Aber das wird man wahrscheinlich nicht ganz allein dann machen können, weil da auch ja teilweise so viel Erwartungen dann dranhängen von den Abgebern, die vielleicht heute ja in der aktuellen Situation, wie du schon sagst, also die Attraktivität kann man durchaus ja in Frage stellen. Es kommt je nach Modell, stellt sich eben die Frage, macht das Sinn für mich, so einen Sitz zu bespielen oder nicht? Und das ist nicht mehr vielleicht wie vor 10, 20 Jahren, wo man sagt, es ist irgendwie immer gut, wenn ich einen Sitz habe, dann passt das schon, dann werde ich gutes Auskommen haben, sondern da muss man heute schon sehr genau hingucken. Also kann ich mein Konzept umsetzen und kann ich von diesem Konzept, von den Honoraren von der KV dann auch leben. Ne? Und deswegen sind die Kaufpreise wirklich auch, denke ich, kritisch zu hinterfragen. Und das würde ich mir sehr genau angucken und da auch Beratung in Anspruch nehmen. Also es gibt bei der KV eine gute Beratung. Eine Niederlassungsberatung gibt es bei jeder KV. Die sind auch anders, als man so denkt, eigentlich sehr realistisch. Die machen auch so eine Wirtschaftlichkeitsprüfung für einen. Und wenn es um einen konkreten Sitz geht, dann sind die aber raus sozusagen, sondern das muss dann geklärt werden. Da braucht man wahrscheinlich einen eigenen Anwalt oder so einen Berater. Es gibt auch von der Ärztefinanz und so Leute, die das sich da seit 20 Jahren mit auskennen. Da ist es aber wichtig, natürlich aktuelle Kennzahlen zu haben und nicht einer alten Welt oder Preisen aus der alten Welt halt hinterher zu rennen.
Ja, es gibt ja auch so eine Börse, die auch auf der KV-Seite, glaube ich, der Ärztekammer-Seite steht, wo auch Praxen angeboten werden, wo auch Preise stehen.
Ja, Preisvorstellungen.
Genau. Also da kann man sich auch ein bisschen orientieren, wie so der Marktpreis für die eigene Fachrichtung und die eigene Region im Moment so ist.
Ja,
genau. Okay, super. Dann erzähl mal weiter. Dann hattest du dann irgendwann so einen Brief im Briefkasten hier. Jetzt könnten wir mal machen jetzt.
Ja, erstmal musste musste alle möglichen Unterlagen zusammenkratzen, wieder vom polizeilichen Führungszeugnis und die üblichen Sachen.
Approbation.
Ich hatte, glaube ich, Approbation, Fahrradsurkunde und ein paar Unbedenklichkeitsbescheinigungen und so. Ja. Ich glaube, ich habe da 3 Tage für gebraucht. So. Und dann habe ich das aber relativ kurzfristig da dann hingeschickt. So, und dann passiert was Spannendes. Dann wartet man so ein paar Wochen, dann ist da dieser Abgabeschluss und dann bekommt man eine Liste nach Hause geschickt. Und auf dieser Liste stehen alle Bewerber auf die verfügbaren Sitze dann drauf. Mit ihrem Namen, mit ihrer Adresse, mit ihrer Facharztbezeichnung, seit wann sie im KV-Register sind und so weiter. Ganz wichtiger Tipp noch, dafür braucht man auch nicht extra einen Kurs. Wenn man seine Facharztbezeichnung hat, sei es jetzt Psychiatrie, sei es psychosomatische Medizin, was auch immer, dass man sich gleich bei der KV in die Warteliste einträgt. Weil die Wartelisten-Eintragungszeit spielt auch eine Rolle dafür, ob man später einen Sitz zur Übernahme oder einen neuen Sitz zugesprochen bekommt. Das vergessen irgendwie viele. Also das kriegt man meistens bei der Ärztekammer, glaube ich, gleich mit. Ja.
Bekanntes. Ich stehe seit 20 Jahren auf der Warteliste für Psychiatrie.
Ja, super. Also, besser als
nicht aufstehen. Also ich habe 20 Wartejahre jetzt.
Ja. Also da hätte man gute Chancen. So. Jedenfalls kommt dann diese Liste und dann habe ich mich erst gewundert, dachte so, ups, irgendwie Datenschutzvorfall, ne? Was ist nun los? Nee, es geht natürlich darum, du sollst wissen, das ist ein transparentes Verfahren und das wird dann nach Kriterien eben entschieden, auch Berufserfahrung, die man schon hat. So einschlägige Weiterbildungen, vor allen Dingen eben die Facharztbezeichnung und eben diese Wartezeit, aber auch das Approbationsalter, was man hat. Und wenn ich natürlich nicht weiß, wer die anderen sind und was die haben, könnte ich mich im Streitfall ja gar nicht verteidigen. Ich hätte ja überhaupt gar kein Argument, wenn ich jetzt einfach einen Brief bekomme, ja, du bist es nicht, wäre ich ja gar nicht in der Lage, mich da auch zu positionieren. Dafür ist dann diese Liste. Und dabei war dann eben ein Termin, wo man sich persönlich vorstellen muss, vor dem Zulassungsausschuss. Das ist so ein eigenes Gremium. Das gehört eigentlich gar nicht zur KV. Das ist ein Gremium, das ist paritätisch besetzt aus Krankenkassen und aus Ärztevertretern. Und da sitzen, glaube ich, sechs Leute drin, ein Vorsitzender und da gibt es so einen Termin und da wurden dann alle eingeladen, die sich auf diese Sitze beworben hatten. Also es waren so 7 neue Sitze in Berlin, dann waren das irgendwie 10, 12, 15 Bewerber, weiß ich nicht mehr. Und dann gab es da eben Termine und man sieht die dann da alle, weil man im 10-Minuten-Takt dann da eben reingeht und seinen Antrag auch nochmal mündlich vorträgt.
Interessant.
Sache dazu. Alle, inklusive mir, dachten, naja, dann sagen die ja vielleicht, na, was wollen sie denn so machen? Und gucken dann, ob das sinnvoll ist unter Versorgungsaspekten. Ne? Also habe ich mir irgendwie 2 DIN A4 Seiten nochmal so geschrieben mit den Hauptpunkten, was will ich anbieten und so weiter. Alle hatten dann so teilweise ihr Referat dabei, ne? Ich habe den und den Schwerpunkt und super und Psychoonkologie und ne, also Geronto, Psychosomatik und na, lange Rede, kurzer Sinn. Das wollen die gar nicht wissen. Die wollten nochmal, dass du also persönlich erscheinst, nochmal deinen Antrag bestätigst. Dann ging man raus und die den Sitz zugesprochen bekommen haben, wurden dann nach ein paar Minuten wieder reingebeten und haben dann das Ergebnis mitgeteilt bekommen. Und so funktioniert das immer bei diesen Sitzübertragungen. Also es ist immer dieses persönlicher Termin. Man muss da auch rechtlich gesehen nicht erscheinen. Es darf auch kein Nachteil sein, wenn du nicht erscheinst, aber irgendwie ist es so. Und ja, so hat es auch geklappt. Ja, dann kriegt man da gleich die Info, dass man den Sitz hat. Dann wird das Datum nochmal abgeglichen, ab wann du deinen Versorgungsauftrag dann wahrnimmst. Und da ist das Interessante. Da ist es natürlich dann nicht nur, dass man sagt, ja, juhu, ich darf jetzt über die Krankenkasse abrechnen und darf jetzt die Leistungen erbringen. Es ist so ein bisschen wie die neue Stelle an der Klinik. Dann muss man auch ab dem Datum eine bestimmte Anzahl von Leistungen erbringen. Das ist so bemessen in Sprechstunden, Patientenkontakt pro Woche. Das hat jedes Fachgebiet anders. Aber in der psychosomatischen Medizin ist zum Beispiel für einen vollen Sitz musst du Minimum 25 Sprechstunden pro Woche anbieten. So. Das Schöne wiederum, du hast dann ein Formular, kannst dann erstmal völlig frei angeben, natürlich, wie du die verteilst. So. Und da fängt natürlich der Spaß an und auch deine eigene Gestaltung, also deiner Work-Life-Balance, aber auch deiner fachlichen Fragen, ne? Willst du irgendwie früh morgens konzentriert arbeiten? Welche Angebote bieten sich im Nachmittag an? Das macht natürlich total Spaß, weil du dich mit einem Team oder deiner Klinik und so dann nicht abstimmen musst. Und so, aber es ist eben auch diese Mischung aus der Verpflichtung. Viele Kolleginnen und Kollegen haben sich auch nur da auf einen halben Sitz beworben, weil die noch nebenbei auch Dozenten sind, als Dozenten arbeiten oder auch Privatpatienten versorgen wollen mit irgendwelchen Spezialsachen und so. Das kann man auch machen. Da muss man eben 12,5 Stunden die Woche Minimum am Patienten arbeiten. Genau, und dann hat man das. Und dann kann man halt, wenn man diesen Sitz dann hat, kann man voll in die Planung starten.
Interessant. Also das wusste ich auch noch nicht. Erzähl mal weiter. Wie ging es dann weiter bei dir?
Ja, dann war das Thema, als wir dann wussten, okay, wir haben das Ding, das war irgendwie Februar und ich hatte dann zum 1.7. meinen Starttermin. So, da hast du mal 4-5 Monate für Immobiliensuche. Was ich relativ wichtig fand, hatte ich mir schon immer Gedanken drum gemacht, war die Software, weil ich hatte halt Bock nach so Klinikerfahrung. Ich wollte eine richtig gute Software haben, die Spaß macht, und für mich war dann relativ schnell klar, die soll auf dem Mac laufen. So, und die soll irgendwie gut aussehen. Und
das ist auch das Einzige, was mir klar wäre, wenn ich mich niederlassen würde. Genau. Das muss alles auf dem Mac laufen. Der Rest, mal gucken.
Naja, und dann sind solche Themen wie irgendwie Präsentationen von Software, dass sie einem vorgestellt wurde. Da haben die jetzt alle ihre Angebote, dass man sich die angucken kann, Testversionen. Naja, und dann haben wir Immobilien angeguckt. Das ist natürlich auch total wichtig. Man braucht für die Bewerbung auf den Sitz eigentlich schon eine Immobilie. Man muss eigentlich schon sagen, da und da soll meine Praxis sein. Das überfordert auch viele, weil wenn man noch nicht weiß, ob man den Sitz hat, mietet man ja keine Räume an. So habe ich meine Privatadresse eben genommen. Das machen die meisten so. Und das muss man sich auch nicht groß drüber aufregen. Das ist so ein bisschen unlogisch. Und wenn man dann seine Immobilie hat, stellt man wieder bei diesem Zulassungsausschuss einen Antrag, die Adresse zu wechseln. Kostet dann 150 Euro Verwaltungsgebühr. Und dann hast du deine Adresse. Aber genau, die Immobiliensuche, das war noch interessant. Weil da kannst du dir jetzt auch verschiedene Sachen überlegen. Geht man irgendwo mit rein? Also macht man Low Maintenance, dass man sagt, ich brauche irgendwie nur einen Raum und ein Wartezimmer teilt man sich vielleicht, ein Bad teilt man sich, und dann kann ich sozusagen ohne viel Verwaltungsaufwand auch für die Praxis selbst, für die Immobilie selbst da meine Arbeit machen. Oder möchte ich das irgendwie, ja, selbst größer aufziehen? Möchte ich Expansionsmöglichkeiten haben? Das waren da wichtige Fragen. Und das ist natürlich gar nicht so leicht zu sagen. Also ich glaube, ich würde weiterbilden wollen, so dass ich 1-2 Assistenzärztinnen beschäftige, aber eben nicht sofort. Na, ich musste ja jetzt erstmal meine Praxis hochziehen, erstmal das Konzept sozusagen umsetzen. Ja, und das ist natürlich nicht so leicht dann, wie man also diese Immobilie wählt, zumal die Immobilien, die man dann sucht, sind, kann man heute relativ sicher sagen, rechtlich sollte eine Gewerbeimmobilie sein. Früher wurde das auch in Erdgeschosswohnungen und so gemacht. Das Schöne jetzt auch an dem Kurs, wir sind da keine Experten, aber wir haben jetzt gesagt, was wir alles an Infos bekommen haben, haben wir zusammengefasst, und wir haben da auch mit Anwälten und KV-Beratung und so das Ergebnis, nimm eine Gewerbeimmobilie aus rechtlichen Gründen. Wenn mit der Wohnung, das hat verschiedene Probleme von Wohnraum, Zweckentfremdung bis hin zu, dass das irgendwie, wenn das kein Gewerberaum ist, dann vielleicht nicht sicher gilt als Praxis und so. Also Gewerbeimmobilie, die sind halt teuer geworden. So, die sind in letzter Zeit irgendwie teuer. Da werden auch viele Mieter deswegen haben ihre Verträge nicht verlängert, weil die dann doppelt so teuer ist. Also muss man genau gucken, wie viel Platz brauche ich, ne? Was kann ich irgendwie erwirtschaften mit meinem Sitz und wie will ich expandieren? Und daraus haben wir versucht, so einen Mittelwert zu bilden und haben dann relativ schnell nach so ein paar Besichtigungen eine gefunden, wo vieles gepasst hat. Vor allem auf den ersten.
Die ist auch wunderschön. Ich war da ja schon genau, zu Besuch. Ja, so eine Altbau, hohe Decken, voll der Charme-Praxis, die aber wirklich groß und luftig wirkt. Also da ist auch genügend Raum noch für ein, zwei weitere Leute, wenn ich das so rede.
Genau, richtig. Ja. Wir haben es dann so gemacht, dass wir die Räume, wo wir jetzt noch nicht weiterbilden, untervermietet haben. Und zwar sind das jetzt Kolleginnen, Kollegen, die gerade ihren Kassensitz abgegeben haben, die den verkauft haben, aber noch Selbsterfahrung weiter anbieten oder manche Patienten auf Selbstzahlerbasis weiter behandeln. Und die haben dann ein, zwei Tage die Woche einen Raum bei uns gemietet.
Ja.
Damit trägt sich das sozusagen. Also die nutzen unsere Praxis mit, beteiligen sich an den Kosten. Und wir haben später aber die Möglichkeit, wenn die dann definitiv in Rente gehen, dann können wir ein bisschen expandieren und jüngere Kolleginnen und Kollegen weiterbilden. Was ich auch angeguckt habe im Ärztehaus, das ist immer ein ganz anderes Konzept. Im Ärztehaus ist natürlich für die Psychosomatik nicht ganz uninteressant, weil man niederschwelligen Zugang hat von den anderen Fachgebieten. Und da ist so die Quadratmetermiete, jetzt muss ich gerade überlegen, wie war denn das nochmal? Die Quadratmetermiete war niedrig. Aber die Nebenkosten sind ganz, ganz hoch, weil du hast dort ja Toilette, Wartebereich, Rezeption, so eine Infrastruktur. Da hat man ganz hohe Nebenkosten. Und als Konzept finde ich es gar nicht so schlecht, aber es hatte bei uns jetzt dann nicht gepasst. Also wir sind jetzt auch, glaube ich, mit der Erdgeschoss-Gewerbeeinheit, ne, die ist direkt im Wohngebiet. Und ich habe auch viele Patientinnen und Patienten wirklich aus dem Kiez so. Und es macht irgendwie schon Sinn. Also wir sind damit jetzt sehr zufrieden mit dem Modell. Aber wir haben auch alle Wände dann doch weggerissen. Also zum Preis dann. Wir haben ja zu zweit eine Praxisgemeinschaft. Also jeder hat seine Einzelpraxis, aber wir nutzen eben die Fazilitäten wie Eingang, Küche, Bad und so etwas nutzen wir zusammen. Und der Umbau hat uns zusammen, bis das dann für eine Praxis tauglich war. Wir haben dann gemerkt, oh, die LAN-Kabel müssen ja noch irgendwo hinkommen und verschiedene andere Dinge. Das war dann schon mit Wände versetzen und den Wartebereich doch noch ein bisschen heller machen, waren das schon so 50.000 Euro, die man dann nochmal eben da reingesteckt hat, so.
Genau, und das macht man ja als Mieter einer Wohnung nicht, dass man die mal so gerade renoviert, ein paar Wände versetzt und irgendwie das ganze Ding umbastelt. Und man denkt sich auch immer, okay, wenn ich da jetzt 20 Jahre drin bleibe, dann lohnt sich das auch in der Gewerbeimmobilie und Praxis. Aber wenn der Vermieter dann nächstes Jahr sagt, ach, irgendwie ist auch eine Gewerbeimmobilie, ich kann sie schon kündigen, das ist ja, glaube ich, auch leichter also, als in einer Wohnimmobilie.
Ja, das ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist auch ein Teil von unserem Kurs, eine komplett andere Welt. Die Verträge. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel, also ich nagel mich nicht ganz genau drauf fest, aber ich glaube, 8 Jahre ist der Vertrag fest. Da kann der Vermieter eigentlich kündigen. Nach 8 Jahren handelt man dann aus. Da braucht man auch wirklich Beratung oder unseren Kurs, weil da gibt es irgendwie so verschiedene Modelle. Wir haben, glaube ich, 8 und 4 und 4 heißt, wir können immer verlängern um 4 Jahre. Wir können aber auch kündigen nach 8 Jahren oder nach 12 Jahren oder dann nach 16. Mhm. Und der Vermieter kann es aber nicht. Das ist sozusagen schon so bei den Gewerbeimmobilien, damit du dich überhaupt auch als Arztpraxis etablieren kannst und eine Planungssicherheit hast, brauchst du solche Mietverträge. Sonst investierst du wirklich in Sand sozusagen. Ne? Mhm. Das ist ein eigenes System. Das ist ganz anders als im privaten Mietbereich. Und da hatten wir uns auch ein bisschen Unterstützung geholt, auch von Kollegen. Und das kann man richtig gut verhandeln, wie man das haben will. Also es soll ja einerseits nicht zu lang sein, man will sich nun nicht binden bis zur Rente. Ne? Weil auch als Mieter kommt man die ersten 8 Jahre, bei uns sind das jetzt glaube ich 8 Jahre, kommt man auch nicht raus. Also der ist fest von beiden Seiten. Dadurch fällt natürlich diese Investition etwas leichter. So. Aber auch nochmal was ganz Neues, Jan, ich kenne das ja bisher wie du, man ist ja auch als Arzt flexibel heutzutage. Man kann ja auch seinen Standort wechseln, man kann ja auch die Klinik wechseln. Da habe ich schon gemerkt, okay, also ne, jetzt machen wir hier schon, hauen wir mal so einen Vlog in die Erde und da sage ich jetzt wahrscheinlich nicht in 2 Jahren, ach, jetzt habe ich noch eine neue Idee. Ne? Oder man integriert das dann eben in die Praxis, aber da bist du erstmal dann drin. Und das ist ja so ein bisschen auch eigentlich das Spannende daran. Und das ist ja auch für die Niederlassung so ein bisschen da. Man verankert sich da so ein bisschen lokal und so. Und wenn man mal weg muss, dann muss man irgendwie Nachfolger suchen, ne? Dann muss man das Ding irgendwie abgeben oder weitergeben.
Ja. Mhm. Interessant. Okay, wie ging es dann weiter? Also du hast das Ding jetzt renoviert, Lagerkabel gelegt, ein Computerprogramm ausgesucht.
Ich wollte halt eigentlich nicht so viel Bauarbeiten, aber am Ende war das wirklich fast ein Rohbau dann. Ja. Mhm. Dann, was Spaß gemacht hat, war tatsächlich so ein bisschen die Angebote. Also wir haben uns dann für, das kann ich ruhig sagen, Tomedo entschieden. Tomedo ist eine recht neue und wie ich finde, fortschrittliche Software, die eben nur auf dem Mac-Universum läuft. Wir konnten uns also dann schöne Macs aussuchen und ich weiß nicht, ob du es kennst, so wenn man weg von der Fritzbox geht, weil man was Professionelleres will, dann landet man bei, das heißt Unify.
Ubiquiti.
Ah, Unify. Okay, das gehört aber zusammen. Ich glaube, Unify ist das System von Ubiquiti. Da gibt es eine schöne Dream Machine und da kann man alles Mögliche konfigurieren. So, und da hatten wir dann Unterstützung von einem Informatiker, der das aber praktisch auch so über unsere Verbände macht. Also ganz wichtig, Vernetzung über Berufsverbände, das bekommt eine neue Bedeutung. Das ist bei uns jetzt der BDPM, Bundesverband Psychosomatische Medizin, Ärztliche Psychotherapie, oder die APM, unsere wissenschaftliche Akademie. So, dann kommt man so ein bisschen in Kontakt mit Leuten, die vielleicht an einer ähnlichen Stelle sind oder waren, und dann gab es einen sehr guten Informatiker, der für den Berufsverband auch schon öfter mal was gemacht hat oder für die Praxen. Mit dem haben wir das dann so aufgebaut und genau konfiguriert, wie wir das haben wollen. Und das fand ich jetzt auch was Feines. Das hat wirklich Spaß gemacht, weil das war mir von der EDV oft nicht so passend in der Klinik einfach. Ne? Naja, genau. Dann eben Macs, iPad-System, dass man alles digital hat, papierlose Praxis und Scanner, das haben wir so aufgebaut. Und dann, was mir und vielleicht meiner Kollegin Andrea noch mehr Spaß gemacht hat, war dann das Design, das Interieur. Also wie will man sein Behandlungszimmer einrichten? Ich habe einen Einzel- und Gruppenraum sozusagen integriert. Wie willst du es gestalten und so? Klar, da kannst du ewig recherchieren, aber wenn man Bock drauf hat, kommt man natürlich auch auf immer bessere Konzepte. Und das macht Spaß. So. Und dann dachte ich auch so, okay, jetzt sind wir schon ganz schön weit, aber wenn du dann deine Software hast und dann hast du Installationstermin, das wird alles übrigens, du hast da ja Telematik heute, Telematikanschluss, ne? Und da kommt so dieses, wie heißt das nochmal, diese Box hier, die,
der
TTI-Connector, ne? Der Connector.
TTI-Connector,
genau. Der TTI-Connector, dann das Kartenlesegerät und so, das kommt alles von deinem Anbieter, bei mir ist das auch Zollsoft, also Tomedo, die auch die Software liefern, die liefern das alles in einem, nachdem du alle deine Bedürfnisse einmal in so einem riesen Fragebogen beantwortet hast, dann sprechen die alles mit dir durch, das Ganze kommt per Post, die sagen dir dann per Webcam, wo du was anstöpselst, so, ne? Also das Gute ist, du hast da volle Kontrolle, so, nach so einem Installationstag läuft dann das ganze Ding, die kriegen wirklich alles mögliche über Leitung einfach hin, über hier Remote Control und so. So, dann habe ich so gemerkt, ja krass, jetzt kommt ja noch das ganze Software-Universum. Also jedes Dokument, was ich nutzen will, jeder Behandlungsvertrag, jeder Anamnesebogen. Und da hatte ich schon den Anspruch, dass ich praktisch auf Knopfdruck diese ganzen Dinge dann immer habe. Kannst dir ja vorstellen, dass sie sich sozusagen selbst ausfüllen. Ne? Ist ja klar, dass man einmal perfekte Abläufe hat. Und da kann man echt dran tüfteln. So, ne? Wenn du dann merkst, wie das mit so Kommandos, Platzhaltern geht, wie du welchen Wert wohin übernimmst, macht total Spaß, aber das frisst halt richtig Zeit, wenn du dir das einmal modifizieren willst. So, das ist wie ein neues Podcast-Backend irgendwie, was irgendwie voll Spaß macht, aber wo du echt Zeit investierst. Ja, dann das. Und dann habe ich irgendwann schon angefangen, so 2-3 Monate vor der Eröffnung auch Termine zu vergeben. Da ist das Gute, weil sich da viele auch Gedanken machen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt aufmache? Dauert das ja Monate praktisch, bis die Patientinnen und Patienten irgendwie davon erfahren, bis du überhaupt so deine Praxis aufgebaut hast. Das ist jetzt zumindest in Berlin wirklich kein Problem, weil du kommst, die KV nimmt dich in ihr Verzeichnis der Kassenärzte. Ne? Kannst ja Arzt- und Psychotherapeutensuche machen, Berlin, Postleitzahl. Da ist man dann drin und da gucken schon viele nach. Die gucken da rein. Das gleiche bei der Terminservicestelle. Kannst du Termine freigeben, Sprechstundentermine, und dann werden die darüber vergeben. Also das klappt super, da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, und dann irgendwann haben wir dann angefangen, morgens zu arbeiten. Am 1. des Monats, da schreibt man morgens ein Fax an die KV, dass man die Tätigkeit begonnen hat.
Irgendwann musst du doch einen Fax machen.
Ja, genau, ein Fax. Ja. Habe ich hier die Tätigkeit aufgenommen. Meine Praxis ist im Betrieb, Unterschrift. Das müssen die einmal haben, dass sie sehen, okay. Und dann geht's los.
Cool. Und dann erzähl mal, wie läuft die Praxis jetzt so? Also wie verteilst du Einzel- und Gruppenstunden? Wie oft siehst du Patienten? Wie läuft's bei dir so praktisch?
Genau, das hat sich jetzt tatsächlich so ein bisschen entwickelt zu dem endgültigen Konzept. Am Anfang logischerweise hatte ich ganz viele neue Patienten, ganz viele Sprechstunden und habe mir dann so Listen angelegt, erstmal sortiert. Ne? Wer ist wofür? Also ein großer Teil ist tatsächlich so, zumindest in Berlin, dass man auch so ein bisschen Lotsenfunktion hat. Ne? Erstmal guckt und vielleicht, sag mal, die Hälfte bis drei Viertel sind nicht unbedingt richtig in der Psychosomatik oder in der Psychotherapie, dann überweist man eben.
Hälfte bis drei Viertel.
Ja. Also wenn man den Auftrag da ernst nimmt und ich meine, was die Psychosomatik anbieten kann, sind oft Richtlinienpsychotherapien. Das ist ja leider so, dass das schon eine starke Begrenzung hat. Also die Facharztziffer, wie der Psychiater auch abrechnen kann, die ist schwach in der Psychosomatik. Da kann man also nicht wirklich viel anbieten. Also ist viel Psychotherapie und da ist ja das Problem bekannt, dass es inzwischen tatsächlich einerseits einen guten Ruf hat, aber damit auch zu vielen falschen Vorstellungen führt. Ich mache jetzt mal eine Psychotherapie. Wenn man diese Indikationsfrage ernst nimmt, dann muss man sich frühzeitig da ins Benehmen setzen und ist oft nicht das Richtige, was man wirklich empfehlen kann. Ne? Und das bespreche ich dann auch in den Erstterminen, in den Sprechstunden und so weiter. Genau. Und ein Teil ist auch richtig und kommt für Einzel- oder Gruppentherapie in Frage. Nee, mein Schwerpunkt ist Gruppenpsychotherapie. Ich habe jetzt 5, 6 Gruppen pro Woche. Das schwankt so ein bisschen, weil ich immer wieder das ist meine eigene Gruppe, ich nenne die Basisgruppe Psychotherapie. Die geht 4 Sitzungen und das ist eine Sache, die Krankenkassen übernehmen, das heißt gruppentherapeutische Grundversorgung. Das ist ein relativ neues Konzept, da können Patientinnen und Patienten mit psychosomatischen Beschwerden, wie auch immer, schnell in eine Gruppe kommen für 4 Sitzungen, 100 Minuten, praktisch ohne vorherige Probatorik, ohne Therapieantrag, relativ niederschwellig. Und diese Gruppen nutze ich, da stelle ich Gruppen von so 5 bis 7 Patienten regelmäßig zusammen. Und in diesen 4x100 Minuten erarbeiten wir praktisch Krankheitsmodelle. Und das mache ich auch extra in der Gruppe, weil die Modelle unterschiedlich sind, weil die biopsychosozialen Einflüsse unterschiedlich sind. Und das ist für viele sehr, sehr erhellend. Also ist letztlich auch Psychoedukation, ne? Wenn da gemeinsame Themen auch sind, vertiefen wir die. Das kann jetzt irgendwie gesunder Schlaf sein. Das kann aber auch im Umgang mit einer somatischen Erkrankung sein und einer Anpassungsstörung zum Beispiel. Also das sind so Basisversorgungsgruppen. Und das ist auch sehr interessant, Patientinnen und Patienten dann schnell auch in einer Gruppe kennenzulernen. Und dann kann man nach diesen 4 Terminen ganz gut zusammen entscheiden, kommt vielleicht auch längerfristig ein Gruppenverfahren in Frage, dann können die Patienten aber wirklich auch was dazu sagen. So, ne, wie ging es mir? Kann ich mir das vorstellen? Will ich so weiterarbeiten? Nach 4 Sitzungen merkt man das. Es ist nicht so, dass man da irgendwie jahrelang hingeht und dann nichts merkt, sondern entweder das ist ein konkreter Effekt, dann kann man den Weg weitergehen. Manchmal kommt daraus, dass da andere Dinge, Einzelpsychotherapie in Frage kommt oder stationäre Aufenthalte. Also ich muss schon sagen, ich glaube so ein bisschen die ganzen Corona-Folgen oder die Folgen auch von der Pandemie kommen auch manchmal jetzt an. Ich habe schon relativ viele Patienten einweisen müssen, auch tatsächlich auf die geschützte Psychiatrie und so. Also ich finde so die Morbidität ist relativ hoch so in der Bevölkerung, weil mein Eindruck hatte ich gar nicht so erwartet. Wobei die Menschen zu Recht jetzt nicht gucken, Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, ist egal. Die suchen jetzt erstmal einen Ansprechpartner, buchen sich einen Termin sozusagen, ne? Und dann muss man erstmal schauen. Aber genau, wo es jetzt um die Frage geht, kommt eine Gruppe in Frage oder welche Psychotherapie, da arbeite ich viel mit diesen Basisgruppen. Die anderen Gruppen, die ich habe, sind Langzeitgruppen. Psychodynamische Gruppen, die bis zu 80 Sitzungen dauern, gehen immer 100 Minuten jede Woche oder 200 Minuten alle 2 Wochen. Ist auch eine Möglichkeit, bei entweder schwereren Persönlichkeitsstörungen auch, dass man intensiver arbeitet, dass man sozusagen auch eine Pause hat und praktisch im zweiten Teil nochmal reflektieren kann, was war interaktionell im ersten Teil los. Weil das aber einen ganzen Vormittag kostet, biete ich die dann alle 2 Wochen, also Zeit kostet, biete ich die dann alle 2 Wochen an, was für viele beruflich besser zu vereinbaren ist. Also da habe ich jetzt so nach und nach schon so ein bisschen meine Konzepte gefunden, auch wer wo reinpasst. Ja, dann habe ich einige Einzelpsychotherapien, aber das ist nicht so mein Schwerpunkt, weil ich einfach sehr, sehr viel halte von den Behandlungsmöglichkeiten in der Gruppe. Wir hatten ja, glaube ich, eine Folge auch dazu, die auch einige kennen, die zu mir kommen. Gruppe ist großartig oder so unsere Psychcast-Folge.
Mhm.
Da muss ich jetzt sagen, so auf freiem Feld, wo ich die jetzt einsetze, das bestätigt sich absolut, dass das gewinnbringend ist und teilweise eine deutliche Beschleunigung gegenüber Einzelprozessen auch bedeutet.
Ich höre das jetzt ja häufig, dass in den niedergelassenen Praxen Gruppen viel mehr angewendet werden. Und zwar eben nicht so nach dem Motto, ja, die Wartelisten sind so lang, also erste Klasse wäre ja Einzelgespräch und zweite Klasse ist Gruppe, da kann ich Ihnen vielleicht mal was anbieten, da kriege ich mehr abgearbeitet. Sondern Gruppe ist ja einfach was anderes als ein Einzelgespräch. Da lernt man ja auch an dem, was die anderen machen. Da etabliert sich eine Gruppendynamik. Und das ist einfach was anderes, was aber total hilfreich ist bei ganz verschiedenen Erkrankungen und Herausforderungen. Dadurch, dass die KVs das jetzt korrekter abbilden, nimmt das ziemlich Fahrt auf. Also es geht ja auch keine Woche ins Land, wo ich nicht irgendwie diese Gruppenbescheinigung attestiere, dass jemand in der Ausbildung Gruppen gemacht hat, die man auch braucht, um die dann anzubieten. Also das nimmt ziemlich viel Fahrt auf. Ich finde es aber auch super, weil das einfach ein sehr gutes Angebot ist. Ja.
Genau. Nee, das macht Spaß und die Leute sind dankbar, dass es dann wohnortnah eben auch was Konkretes gibt, wo sie auch mit ihren Beschwerden abgeholt werden. Ich hatte ja auch schon, muss man dazu sagen, viel Gruppenerfahrung, schon 10 Jahre im MVZ ambulante Gruppen gemacht. In der Reha war das ein großes Thema. Das wahrscheinlich habe ich da sogar die meiste Erfahrung so. Und dann macht man natürlich das, was man gut kann auch. Ja,
jetzt habe ich ein paar konkrete Fragen.
Ja, also das eine ist,
wie darfst du denn Online-Therapien anbieten? Gibt es da Regeln?
Ja, es ist inzwischen in den KV-Sitzungen, jetzt gerade die letzten Monate, ist es immer mehr erweitert worden. Man kann, erst waren es 30%, jetzt kann man bis zu 50% des ganzen Volumens theoretisch online erbringen.
Und machst du das auch?
Nee. Also ich mache keine reinen Online-Therapien. Ich mache aber immer mal wieder bei jetzt bestimmten Sachen wie Abwesenheiten oder irgendwie Infekt und krank oder so, dann so zur Überbrückung 1-2 Termine. Das ist auch super. Das klappt auch total gut. Gibt ja auch eine spezielle Software dafür, die das auch gut kann und so, die direkt eben bei Tomedo mit dran ist und so, alles gut. Aber reine Online-Therapien, also ich wäre da durchaus offen, aber ich muss sagen, um ehrlich zu sein, es etabliert sich irgendwie nicht. Also es gab eigentlich den Fall jetzt auch noch nicht, wo das einer jetzt unbedingt wollte. Ein bisschen zieht das so nach sich, dass so bundesweit auch gesucht wird nach Therapieplätzen. Es ist ja immer so das Phänomen Therapieplatzsuche. Ich suche einen Therapieplatz und dann werden jetzt teilweise bundesweit eben auch Praxen angeschrieben. Und ich habe da auch mal einen telefonisch so dran, der dann irgendwie in Mannheim wohnt und irgendwie einen Psychotherapieplatz sucht. Ich wäre da jetzt gar nicht prinzipiell dagegen, aber es war einfach noch nie so, dass ich jetzt gesagt hätte, in dem Fall habe ich das Gefühl, da wäre jetzt eine reine Online-Psychotherapie sinnvoll und ich könnte das vertreten und so. Ich glaube weiterhin, da bin ich vielleicht jetzt auch so ein bisschen oldschool, in der Regel macht das schon Sinn, da vor Ort zu sein und seinen Arzt oder Therapeuten irgendwie um die Ecke zu haben.
Ja, ich habe auch verstanden, dass die Patienten das einfach auch bevorzugen. Die sagen sich, komm, einmal die Woche oder alle 2 Wochen habe ich diesen für mich sehr wichtigen Termin zur Psychotherapie. Ja, da setze ich mich halt in den Bus und fahre halt dahin. Also das ist mir auch lieber als online. Dann gibt es doch irgendwelche technischen Probleme oder es fühlt sich anders an. Also es ist gar nicht so, dass alle immer sagen, auf dem Sofa ist immer am schönsten. Also die Patienten, wenn sie es schaffen, gehen ganz gerne zum Arzt persönlich hin, statt online. Das ist auch deren Wunsch oft. Und wenn halt was dagegen spricht, wie ein Infekt oder wirklich eine Einschränkung der Beweglichkeit, dann kann man es ja machen. Aber das ist eben nicht die Mehrheit der Fälle. Aha. Nächste Frage. wenn man so Bürokratie versus inhaltliche Arbeit guckt, welchen Zeitanteil was nimmt, klar, wenn man die ganzen Abläufe neu etabliert, dann hat man mehr mit dem Nicht-Arbeit an dem Patienten, sondern an dem irgendwie indirekten Teil zu tun. Aber wenn es einmal läuft, klicke ich dann am Quartalsende bei Tomedo auf Abrechnung senden und habe sonst nichts damit zu tun? Oder wie ist das Verhältnis zwischen Arbeit am Patienten und Arbeit an der Bürokratie?
Also wirklich 85% würde ich sagen am Patienten, weil man es drauf anlegt, sogar 90. Also ich will es jetzt nicht schönreden, aber ich bin absolut okay mit der Bürokratie. Ja. Also heute ist ja 30.06. Ne? Das ist jetzt für mich ein besonderer Tag. Nicht, weil du Geburtstag hättest, den hattest du schon, ne? Aber das ist Quartalsende. Heute ist der letzte Tag im Quartal. Ja. Ja. Und nach unserem Gespräch gleich mache ich heute keine Patienten mehr. Ich gucke jetzt nochmal durch. Die Doku, ob alles komplett ist vom ganzen Quartal. Ich schau mir alles an, gucke die Abrechnung nochmal durch. So, das ist so, das nehme ich mir jetzt so. Das ist jetzt so ein halber Tag dann gleich, ne? Aber die Abrechnung selbst, die ist in 15 Minuten fertig. Also da kommen ein paar Fehlermeldungen, ne? Dann geht man es durch. Und man sendet das über diesen Connector zur KV. Also wenn man da ein bisschen mit umgehen kann, dann bist du schnell mit durch.
Ja, da kann man nicht klagen. Also das ist ja eine gute Quote, finde ich. Das ist ja super. Okay, und nächste Frage. Du hast jetzt ja wirklich in allen verschiedenen Bereichen gearbeitet. Primär Psychotherapie in einem Institut, primär tagesklinisch Reha als leitender Arzt, jetzt selbstständig niedergelassen. Was sind denn die Vor- und die Nachteile? Also was ist das Schönste an dem jetzigen Arbeiten? Was ist das Blödste? Wie würdest du es einordnen?
Also das Schönste ist, es ist jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Plattitüde, aber es ist irgendwie so die Freiheit. Auch die Freiheit, fachlich auf eine Weise für deine Patientinnen und Patienten da zu sein. Ne? Also ich kann auch, wenn einer eine Krise hat, ich kann die auch Samstag nochmal einbestellen. Also ich wohne nicht weit von meiner Praxis, ne? Dann gehe ich da nochmal hin. Also du kannst jetzt wirklich legen, wie es inhaltlich sinnvoll ist. Und natürlich ist als Psychotherapeut auch deine eigene Zufriedenheit ein Kriterium. Also kannst es auch legen, wie es dir gut passt. Ne? Du musst ja dauerhaft praktisch auch zufrieden sein und eine gute Leistung bringen. So, ne? Und dass man das jetzt austarieren kann, Versorgungsbelange, eigene Belange, familiäre Themen, das macht echt Spaß. Das finde ich so das Wertvollste. Nachteil. Ja, also ein Team ist auch was Feines. Also ich habe meine Kollegin, wir tauschen uns so informell aus, ne? Aber es gibt jetzt keinen fachlichen Austausch zwischen uns. Also ne, was mir bleibt, ist Intervisionsgruppe besuchen, Supervision nehmen. Ist auch alles gut, aber es ist eben kein Team, ne, mit dem du zusammen am Patienten arbeitest. Das kann einem durchaus fehlen. So, das hat ja auch was Belebendes. Das würde ich wahrscheinlich als Nachteil sehen. Und der andere Nachteil ist auf jeden Fall, dass du, wenn du nicht arbeitest, hast du kein Geld. Und also auch ganz konkret, also dieser halbe Tag jetzt heute in der Klinik würde ich dir ja nicht merken, weil ich hätte ja ganz normal mein Gehalt und jetzt muss ich eben gucken, ne? Mache ich halt jetzt wahrscheinlich noch eine Samstagssprechstunde oder so, was ich sowieso gerne mache, aber da musst du eben die Bemessungsgrundlage ist nicht mehr die Zeit oder so, die man bei seinem Arbeitgeber ist, sondern eben wirklich, ob du Leistung erbracht hast oder nicht. Das hat auch was sehr, sehr Direktes und das verändert die Sachen so ein bisschen.
Ja. Sehr interessant. Erzähl noch mal ein paar Worte zu dem Kurs. Für wen eignet er sich und was ist da genau drin?
Genau. Also der Kurs ist tatsächlich als Idee gekommen, weil wir gemerkt haben, es funktioniert, es macht Spaß, aber wir haben teilweise stundenlang in eine Richtung recherchiert, dann in die andere und wir dachten wirklich, es würde Sinn machen, hier mal eben zusammenzufassen. Wenn sich jemand interessiert, der überlegt, vielleicht will ich mich niederlassen. Was hängt alles so dran? Wir haben ja einige Themen jetzt durchgesprochen und wir haben das im Kurs jetzt systematisch einmal zusammengefasst. Also durch welchen Prozess musst du gehen? Und das eignet sich insbesondere, das war die Idee für ärztliche Psychotherapeuten und Fachärzte Psychosomatik oder Fachärzte Psychiatrie, die sich psychotherapeutisch niederlassen wollen. Und es könnte auch für psychologische Psychotherapeuten interessant sein. Wo wir aber den ganzen Prozess beschreiben, welches Formular nimmt man, bei welcher Stelle meldet man sich, haben wir uns sozusagen auf die Ärzte konzentriert, weil da gab es kein Angebot. Und unsere Idee war eben auch, Ärztinnen, Ärzte da motivieren, zu motivieren, in der Versorgung teilzunehmen, obwohl ja gerade politisch, es zeichnete sich dann ab, dass es politisch gerade schwierig wird und dass da jetzt auch gekämpft wird um die Zukunft der Vergütung, ne, wie das weitergeht. Also der richtet sich vor allem an Ärzte, die mit dem Gedanken spielen oder planen, ambulant psychotherapeutisch zu arbeiten. Und genau, was hat's noch eine zweite Frage?
Ja, dass es primär sich an Ärzte richtet und dass eben das drin ist, was ihr recherchiert habt bei eurer Niederlassung, was ihr so an Erkenntnissen gewonnen habt. Also
genau, wir machen zum Beispiel, eine Sache ist so der große Praxisrundgang und da gehen wir von der Immobilie, welche Kriterien muss sie erfüllen, bis zum Praxisschild, da musst du alles Mögliche beachten. Da musst du beachten, wie viel TSS musst du pro Woche anbieten. Also gehen wir einmal durch die Praxis und sagen alles, okay, was könnt ihr euch hier selbst aussuchen? Und was ist ein absolutes Must-Have, weil es irgendeine Vorgabe ist. Und da glaube ich, das ist interessant, weil das haben wir uns aus allen möglichen Quellen zusammengesucht und das war relativ müßig. Und ich weiß, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen dann nach und nach das Learning haben, so während des laufenden Betriebes, hier fehlt noch dies, hier fehlt noch das und so. Ja. Aber genau, manche haben, glaube ich, Lust, das vorher einmal zu wissen. Das ist das eine. Und das andere ist für den Entscheidungsprozess. Wir hatten tatsächlich auch so im Kollegen, die überlegt haben, sich bei uns noch einen Raum mit einzumieten, also in die Praxisgemeinschaft mit reinzugehen. Die waren aber hin und her gerissen über den Schritt aus der Klinik, ne? Aus der Sicherheit in die Unsicherheit. Und deswegen ist unser Kurs auch so ein wenig eine Entscheidungshilfe. Okay, will ich diesen Prozess so durchlaufen? Sind die Vor- und Nachteile für mich okay? Oder passt das vielleicht doch nicht so gut? Das bietet er.
Ja, sehr interessant. Okay. Und sonst, was gibt es sonst noch so zu erzählen?
Ja, jetzt erzähl du mal. Also ich staune, der Psychcast-YouTube-Kanal blüht total, das freut mich. Und es ist ja wirklich, also ich habe immer wieder Patienten und Patientinnen, die dann auch die Sachen gesehen haben und so ein bisschen auch glauben, ich kann ungefähr so das Gleiche wie du, weil wir ja sozusagen diese Psychcast-Verbindung haben. Ich muss dann ehrlich sagen, dass ich mit Medikamenten nicht so firm bin, aber ja, ich finde es super. Ich gucke natürlich da selbst auch nach und habe deine Bibel immer auf dem Tisch. Kenne übrigens jetzt auch mehrere Kollegen so durchtreffen, die deine Bibel auch immer auf dem Tisch haben. Also sehr, sehr schön. Ja, also YouTube läuft gut, ne?
Also für mich funktioniert das weiterhin sehr gut, weil ich es dann machen kann, wenn ich Zeit habe. Also es gibt auch im Krankenhaus Zeiten, da passiert 2 Wochen auf YouTube und so gar nichts. Das merkt man dann nicht so, wenn man den Kanal abonniert hat. Da kommt halt kein Video, aber dann habe ich halt sehr viel im Krankenhaus zu tun. Aber es gibt halt auch Tage, wo ich dann Zeit habe und wo ich dann eben wieder ein neues Video plane und aufnehme und es macht gleich viel Spaß wie immer. Also ich finde es eine super, super Sache. Ich mache das weiter gerne und ich weiß auch, dass die Leute es gerne gucken. Und das originale Psychcast-Konzept, das wir entwickelt haben, nämlich man fragt sich überhaupt nicht, ob es für Ärzte ist, Psychologen, Patienten, Angehörige. Das ist das entscheidende Konzept. Es gibt auch keinen Unterschied.
Ja. Ja.
Es gibt die Substanzen oder die Therapien oder was immer. Und was über die zu sagen ist, das wird gesagt und jeder nimmt sich das daraus, was ihm so hilft. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr Interviewformate zu machen, aber das ist auch mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit verbunden. Aber ja, das macht natürlich weiter Spaß. Genau, da geht's weiter. Und in den Kliniken ist auch immer irgendwas. Also wir stellen jetzt fest, dass die PPPRL, die Bemessungsgrundlage des Personals, wirklich zu einer Verbesserung der Besetzung geführt hat und können tatsächlich auch ein paar Sachen besser machen als vorher. Nicht nur so Krankheits- und Urlaubsvertretung, sondern auch inhaltlich ein bisschen mehr bieten. Aber die ganze Finanzierung im Krankenhaus und die ganzen Rahmenbedingungen und so, das kostet einen natürlich auch super viel Kraft. Und also wenn ich höre, du machst 15% Bürokratie, weiß ich nicht, als Chefarzt ist man nicht in der Situation, nur 15% Organisation.
Und ich kann fragen, wie ist deine Quote im Moment so?
Ja, ich sage immer, dass die 50-50 ist und das kommt auch ungefähr hin. Also ja. Ich mache schon normalerweise an jedem Vormittag eine Visite, außer dienstags, heute ist Dienstag. das mache ich, so dass ich auf der Privatstation 3-mal die Woche bin und auf einer der Nicht-Privatstationen 1-mal im Quartal. Und dann komme ich, dann mache ich jeden Vormittag eben eine Visite. Und nachmittags mache ich normalerweise dann sowas wie Betriebsleitungssitzung, Einstellungen, Personalplanung, PPPRL, irgendwelche QM-Bücher überarbeiten, Abläufe besprechen, Teambesprechungen und sowas. Und dann komme ich eben auf 50-50. Aber es kann eben in beide Richtungen mal schwanken. Wenn auf dem einen Sektor mehr zu tun ist, dann ist das so. Und wenn auf dem anderen mehr zu tun ist, dann ist es auch so. Das kriege ich aber auch meistens irgendwie organisiert. Und mit 50-50 kann ich in meiner Funktion natürlich leben. Das ist natürlich ganz gut. Ich mache das ja auch ganz gerne. Aber ja, also das ist ungefähr meine Verteilung. Ja.
Mhm.
Ja. Und zwischen 100% und 115% sind dann noch die Videos. Die wollen auch gedreht werden.
Ja, ja.
Da entspanne ich mich aber auch ein bisschen, das auch ein bisschen fokussiert mal das, was ich ja eigentlich sehr gerne tue. Insofern zählt das als eine Mischung aus Hobby und auch sinnvoll.
Ja, super. Sehr gut, ja, sehr aber gut. Dann klingt das ja nicht so, als wenn wir dich bald im ambulanten Sektor begrüßen dürfen. Das bist ja also voll eingespannt.
Als Option ist das ja immer im Raum. Man kann das immer machen. In Zukunft wird das wahrscheinlich auch öfter mal so ein bisschen hybrid häufiger gemacht, während es Leute noch im Krankenhaus arbeiten und trotzdem mehr ambulant machen. Das ist in Deutschland ja eher untypisch gewesen, historisch. In Frankreich oder so ist das, glaube ich, völlig normal. Als Option gibt's das immer. Aber andererseits, ich bin nicht so für zwei Baustellen zu haben. Wenn man sich dem einen ganz widmet, kriegt man es oft gut hin. Zwei größere Baustellen, die sind dann auch herausfordernd. Also erstmal bleibe ich im Krankenhaus, ja. Was auch schön ist.
Ja, ja.
Gleich zum Beispiel fängt an Facharztlernen in Kleingruppen. Da kommen dann immer so Sechsergruppen von Assistenten, die in der Facharztweiterbildung sind. Und bei uns haben die jede Woche eine so eine Einheit, entweder bei einem Oberarzt oder einer Oberärztin oder bei mir. Und so geht das die ganze Facharztweiterbildungszeit. Die haben also einmal pro Woche Facharztlernen in Kleingruppen. Und ich bin jetzt gleich mit einer Gruppe dran und dann stellen die Fragen und der Erfahrenere antwortet. Aber die beantworten sich auch untereinander Fragen und tauschen sich aus. Das ist zum Beispiel ein super Konzept. Also das, was du gesagt hast mit den Teams und dem Arbeiten mit anderen Leuten zusammen, das ist natürlich eben auch schön. Also genau. Der Teil zum Beispiel macht jetzt einfach auch großen Spaß.
Das ist aber auch echt eine geile Sache, was du da gerade beschreibst. Ja. Und sicherlich nicht gewöhnlich, das muss man sagen. Ja. Und das war natürlich zu erwarten, wenn man dich kennt, dass du dir ja Gedanken machst ums Format, wie macht man Weiterbildung in der Klinik. Wenn man zum Beispiel Laura Dahlhaus folgt, das ist ja eine Allgemeinärztin, sehr kritische Stimme, so in Social Media als Kollegin, die sagt ja, in vielen Kliniken ist die Weiterbildung, die ärztliche Weiterbildung, praktisch eigentlich nur noch zu einem Abfallprodukt verkommen. Ne? Die kriegen sozusagen das, was da noch irgendwie übrig bleibt, nachdem die ganze Arbeit getan ist und so. Mhm. Und deswegen vielleicht, also wichtig, sich solche Kliniken wie deine auszusuchen, wo man sich eben Gedanken macht, weil sowas ist so effektiv. Also ich habe ja jetzt sowas zum Beispiel noch, wenn ich Vorsitz habe oder selbst prüfe über Facharztprüfung, dann höre ich auch, was die anderen Kollegen so reinbringen. Mhm. Und solche Termine, so ein Austausch ist einfach total effektiv. Man kriegt wieder einen neuen Blick drauf, gerade in kleinen Gruppen. Ja, super. Also klingt top.
Sehr schön. Alles klar. Alex, dann du gehst an die Abrechnung.
Das ist die Hackordnung, ist jetzt geklärt. Ja. Ich bin jetzt der ambulante Knösel, der jetzt noch irgendwie jedem Center irgendwie hinterher rennt. Der irgendwo
du hast die Freiheit jetzt.
Ja, genau. Geh erstmal Mittag essen.
Ja, grüße.
Hab mich gefreut, Jan.
Den Hörern wünsche ich auch einen schönen Tag. Mich hat es auch sehr gefreut, Alex. Bis bald.
Ich auch. Bis bald. Tschüss.
Ciao.